Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
1300 Kilometer, 20'000 Höhenmeter und das alles auf dem Velo. Tour de Suisse bringt Radsportlerinnen und Radsportler an Grenzen und zum Teil auch weit darüber raus.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Sie strampeln die Pedale wie wild und bewegen sich nur langsam. Die Athleten von der Tour de Suisse strampeln sich heute der Königsetappe entlang. Die führt über den San Bernardino und Julierpass. Zweiter ist mit 2248 Meter über Meer gleichzeitig auch der höchste Punkt der ganzen Tour. Insgesamt erklimmen Sportler heute 3620 Höhenmeter und fahren eine Route von 183,5 Kilometer über St. Moritz, Savonin, Dusis, Splügen und Mesocco bis zum Ziel Santa Maria. Aber was macht so eine Höchstleistung mit dem Körper? Wie nah pushen sich die Athleten ans Limit? Und was sind die Gefahren bei so einer Fahrt? Diese und weitere Fragen bespreche ich mit dem Patrick Noack. Er ist Chief Medical Officer bei Swiss Athletics und Swiss Cycling. Herr Noack, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüezi alle.
Herr Noack, fahren Sie selber auch Velo?
Natürlich.
Sie haben schon gesehen, in Ihrem Anzeigebild sind Sie auch auf einem Velo.
Ich darf mit dem Velo-Club als Gast mitgehen in Grüne bei Toskana, RV Ersingen. Super lässig gewesen, 80 Leute, verschiedene Stärkenklassen, eine gute Stimmung, gutes Essen. Und passt. Super schöne Frühlingsferien gewesen.
Perfekt, perfekt. Im Intro habe ich es erwähnt, heute ist die Königsetappe von der Tour de Suisse. Was sind so aus medizinischer Sicht die grössten Herausforderungen auch für den Körper bei so einer Etappe?
Ja, wir haben ja alle geplant, auf ein stabiles Sommerhoch. Das ist jetzt da mit höheren Temperaturen. Manchmal hat die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher. Ich habe selber auch gemerkt auf dem Velo. Und dann ist einfach die Flüssigkeit zuvor. Und das Wiederaufladen von der Kohlenhydrate speichern, wenn man den Energieverlust drum hat, ist halt die Hauptherausforderung bei diesen grossen Etappen.
Wie näher kommen Profiradfahrer und Profiradfahrerinnen an die physiologische Belastungsgrenze?
Ja, man muss sich vorstellen, bei einer normalen Flussetappe verliert man 1,5 bis 2,5 Liter Flüssigkeit pro Stunde. Bei Hitze kann das 3 bis 5 Liter mal sein. Kalorienverbrauch, Flussetappe 4000 bis 5500 Kilokalorien, Berg- oder Königsetappe 6 bis 8000 Kilokalorien. 6000 Kilokalorien wären 4 Kilogramm Spaghetti. Also, das sind einfach so ein bisschen Zahlen. Und wenn man jetzt eine Etappe heute hat, Königsetappe, dann kommt man sicher näher an die physiologische Belastungsgrenze. Teilweise tut man die auch kontrolliert oder taktisch überschreiten. Von da sind ja die Profis. Die wissen, wie kann ich mich verhalten, dass ich auf meinem Sessel vom Team kann führen bringen. Und dann muss ich mich halt zurückfallen lassen, dass ich doch noch ein Ziel so, dass ich mich nicht verbrenne, dass ich am nächsten Tag wieder mag. Das sind eben dann, das ist der Unterschied zwischen dem Hobbysport und den Profis. Daraus, dass die halt viel mehr Trainingskilometer dabei haben.
Also wie viele Kalorien müssen Sie pro Tag essen bei so einer Königsetappe wie heute?
Wir verlieren 6 bis 8000.
Und gegessen wird um das herum auch wieder?
Ja, ich kann am Abend mal schauen, dass man das wieder reinbringt. Und am Tag durch natürlich mit spezifischen Kohlenhydratgetränken. Früher hat man gesagt, ja, der Magen mag etwa so 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate von Ihnen pro Stunde. Und heute sagt man, man muss den Magen trainieren, dass er mehr mag verleiden. Train the gut ist alles über Englisch heutzutage. Also, ich gehe mit bis 150 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, was da wieder aufnehmen. Darum ist auch der Verlust am Schluss vom Tag viel kleiner. Die haben auch eine ganz spezifische Ernährung, die sie dazu sich nehmen während so einer Etappe.
In der Sportmedizin liest man oft den Begriff VO2 Max. Was bedeutet das?
Die maximale Menge an Sauerstoff, die der Körper bei Körperanstrengung aufnehmen, transportieren und nutzen kann. Und das ist ein Motor.
Was ist der durchschnittliche Wert von einem normalen Mensch gegenüber einem Ausdauersportler?
Ja, das ist etwa 30 bis 45 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Das ist immer pro Kilogramm Körpergewicht gemessen. Und beim Spitzensportler ist 70 bis 90 Milliliter pro Minute pro Kilogramm.
Und welches Screening gibt es jetzt da oder Monitoringprogramm bei dieser Königsetappe oder allgemein der Tour durch die Swiss?
Bei den Profiteams sind eben alle ein Teamarzt, Teamphysios, ein Teamernährungsberater, ein Teampsychologe. Und dann macht man so die täglichen Checks, wo man durch Puls, Blutdruck, Temperatur, im Fetterzeichen, muskuläre Probleme anschaut, täglich. Wir schauen dann die Hydrierung an, wie man die Flüssigkeit aufgenommen hat. Wir schauen die Urinfarbe an, macht die Flüssigkeitsbilanz mit Körpergewicht. Und heutzutage hat man auch die schönen Wearables, die alles vermessen, Herzfrequenz, Laktat, Summermessen, VO2-Max-Abschätzungen, Körperkerntemperatur, dann gibt es Blutzucker-Tracker, dann gibt es Herzfrequenzvariabilität, Schlaftracker. Also da hat man noch sehr, sehr viele Daten, die man da heben und die Athleten monitorisieren.
Sagen wir jetzt, während dem Rennen werden es wahrscheinlich auch medizinisch überwacht. Gibt es da irgendwie so wie eine Art Alarmglocke, wenn jetzt irgendwie bei einem Profi irgendetwas nicht stimmt, bevor er es selber merkt?
Wie eine Telemetrie, und viele haben auch Tacho, haben auch drauf, ihre Wattmessungen, Herzfrequenz. Die müssen wie so um einen Start und auch das Teamauto, wenn jetzt einer ein bisschen überzocken will, dann soll man das ziemlich genau überwachen.
Was sind so frühe Warnzeichen für eine Überlastung vom Körper?
Oh, wenn die Herzfrequenz auf einmal viel höher ist als erwartet, oder wenn einer die Zahlen nicht mehr drücken mag, dann weiss genau, wie es alleine liegt im Bett, auf einen mag im Berg drücken, wenn es das massiv absackt oder die Herzfrequenz extrem steigt, dann weiss er, heute ist jetzt vielleicht nicht so gut.
Gibt es denn auch Momente, wo man einem Athlet abraten, um irgendein Rennen weitermachen, wenn wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo es könnte lebensgefährlich werden?
Also es gibt einfach keine goldene Regel. Wenn man Fieber hat, kein Sport. Ganz einfach, sonst riskiert man, dass man zum Beispiel Herzmuskelentzündung oder sonst ein Infekt sich ausbreitet im Körper, oder wenn man so eine gewisse Tragweite haben. Wenn jetzt einer ein Magen-Darm-Problem hat und keine Flüssigkeit verliert und nicht mehr richtig aufnehmen kann, weil er Übelkeit hat, das sind so zwei Ursachen, okay, das macht keinen Sinn mehr. Wenn man dann gleich weiterfährt, kann einer dann einfach einmal zwei, drei Wochen alt sein, weil dann für den Teamchef auch nicht so eine gute Sache ist. Das sind ja Rennpferde, wo man ja dort in den Rennen einsetzen können. Plus etwas, wo man jetzt auch im Radsport einen Fortschritt gemacht hat und da vielleicht noch mehr sollte machen im Vergleich zum Eishockey. Hirnerschüttung ist ganz klar. Wenn eine Hirnerschüttungszeichen hat wegen einem Sturz, der gehört nicht aufs Velo.
Wie gross ist eigentlich das Risiko von einem Herztod bei so extremen Rennen?
Ich bin extrem niedrig, wir haben zwar 1 pro 100.000 pro Jahr, aber es gibt kaum bekannte dokumentierte Fälle in den letzten Jahren. Es sind wirklich extrem selten. Und der Grund ist, dass die halt in diesen Profiteams extrem gutes Screening haben. Das Basic-Paket ist ja, dass man eine Ruhe-EKG macht, alle 2 Jahre, dass man untersucht, Herzablass. Aber wenn man positiv ist, macht man Belastungs-EKG, es manchmal Herzhänger ist. Wenn man viel mehr testet, wo man dann wirklich genetische Herzkrankungen feststellen, Herzrhythmusstörungen, als auch ein erhöhtes Risiko für Ablagen jeder Gefäße etc.
Jetzt ist ja bewiesen, dass Sport eigentlich gesund ist für den Körper. Bewegung tut ja gut. Gilt das auch für den Leistungssport?
Eine sehr gute Frage. Also bis zu einem gewissen Punkt ist Sport extrem gesund. Also Sport gleich Medizin. Das ist ja so. Es wird noch eine bessere Lobby haben, politisch, aber das ist eine Klammerbemerkung. Beim Leistungssport kann der Nutzen manchmal in potenzielle Risiken ein bisschen kippen. Aber wie gesagt, im Leistungssport macht man regelmäßige Checks, darum kann man das Risiko dann auf das Minimum runterbringen.
Und ja, auf dem Velo muss auch nicht nur der Körper mit, sondern auch der Kopf. Wie sieht es denn mit der psychischen Belastung im Profisport aus? Gerade so bei einer Königsetappe wie heute? Schon viel Kopfsache?
Oh, das ist also definitiv psychische Belastung im Profi-Velo fahren schon los. Außenstehende vermutet. Der Körper ist extrem fordernd, vor allem bei einer Königsetappe. Dann wird die Schweizer, wenn sich da einer zeigen, natürlich in der Schweiz. Und dann gibt es die Jungen, die das erste Mal einen Vertrag bekommen haben und die müssen sich beweisen und die manchmal dann halt auch in Deckzeichen oder sonst sagt, negieren, wie sie weiter fahren wollen. Dass dann immer bei der Brücke mein Laptop aus dem Koffer raus, geht von Hotel zu Hotel, viel fahren, hat 100 bis 200 Renntage pro Jahr, ist oft weg von der Familie. Das ist schon eine echte Herausforderung.
Und eben mental gesehen ist es sicher auch schwierig, wenn man in einem Cycling-Team nie gewöhnt und sozusagen so ein bisschen der Wasserträger ist. Was macht das so mit Sportlerinnen und Sportlern?
Ja, das ist halt schon die Grenze, dass man dann Zeichen vom Körper und sagt, hey, jetzt bin ich müde, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt sollte ich mal eine Pause machen, einfach versucht zu unterdrücken, wie man sich bei meinem Teamchef gegenüber. Ich sage immer auch den Jungen, hey, offene Kommunikation ist dort wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn du ins Übertraining hineinkommst. Dann kommst du erst recht, zahlst die Leistung immer längerfristig und kommst keinen Vertrag mehr über. Ich finde immer noch offene Kommunikation in diesem Bereich sehr wichtig, sich jemandem anvertrauen, sei es jetzt im Teamarzt, sei es im Teamphysio, und versucht dort eine Lösung zu machen.
Mhm. Vor dem Etappenstart heute hat es ein Gedenkfeier gegeben für den Gino Meder, der vor 2 Jahren am Albula-Pass tödlich verunglückt ist. Und letztes Jahr hat es einen tragischen Unfall in Zürich gegeben, wo Muriel Fuhrer ums Leben gekommen ist. Wie verarbeiten Radsportlerinnen und Radsportler so ein tragisches Ereignis so im Rennumfeld?
Ja, natürlich ganz wichtig ist, wenn man im Team einen guten Spirit hat. Ein Team ist immer wichtig, wenn man das zusammentreibt. Meistens versucht man ja das auch immer im Rahmen von einer Aktion, einer Gedenkfahrt oder so zu verarbeiten. Wichtig ist aber natürlich auch ganz die professionelle Hilfe. Die meisten Teams bieten die psychologische Unterstützung an. Manchmal bildet sich dann auch so gewisse Rituale raus im Gedenken von der verstorbenen Teamkollegen. Manchmal gibt es auch Teams, die sagen, hey, jetzt passt für uns nicht mehr, und dann gibt es einen Rückzug. Da sehen wir unterschiedliche Ansätze. Und wichtig ist wirklich halt die Verarbeitungsressourcen im Team, also auch in der Familie, um uns auch ein gutes Fall verarbeitet zu können.
Zum Schluss noch, was meinen Sie für die Leistung? Was ist die psychische Gesundheit genauso wichtig wie die körperliche?
Ja, definitiv ja. Darum hat zum Beispiel so Bundesamt für Sport, es sind übrigens immer Infografik ausgeschaltet, mentale Gesundheit. Da hat man ja gemerkt, erst recht während Covid, wo was halt ein bisschen mehr noch zur Branche gekommen ist, dass das also ein Feld ist, wo man mehr thematisieren und offen darüber reden und jetzt auch Screening machen. Also definitiv mentale Gesundheit. Genauso wichtig wie die physische Gesundheit.
Herr Noack, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick auch unterwegs im Zug.
Gerne.
Habt ihr ein Hobby, wo ihr manchmal eure eigenen Grenzen austesten oder sogar darüber hinausgeht? Schreibt es uns doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss macht wie immer der Reto Scherrer mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Fluchen entspannt. Wenn man negative Gefühle ausspricht, schluckt man den Ärger nicht ab, sondern der Körper kann Stress abbauen. Heimatland.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.